Für alle, die mich noch nicht kennen, ich bin die Jasmin und ich darf heute den Impuls halten. Ich freue mich sehr, falls noch Kinder dazugekommen sind. Die Ruth ist jetzt da, die darf einmal winken. Achso, genau. Und die Kinder gehen jetzt hier mit raus. Viel Spaß im Kinderprogramm, im Kindergottesdienst. Wir haben beim allerersten Lied gesungen, Jesus, du stehst hoch über allem und ich werde deine Wege niemals ganz verstehen. Du bist ungreifbar. Und ich finde irgendwie, das passt gut zu so dem Sommer voller Gleichnisse, was jetzt gerade so unsere Serie war und wo heute so der letzte Gottesdiensttag davon ist. Gleichnisse sind Dinge, die Jesus sagt. Er hebt das, was er sagen will, aber nochmal auf eine Metaebene, sodass auch Menschen zum Beispiel damit was anfangen können, die eigentlich nicht so viel mit Reich Gottes oder mit dem System Gott oder der Person Gott an sich anfangen können. Vielleicht bist du auch heute Morgen da und sagst so, ah ja, ich bin jetzt mal hierher gekommen, weil das ist hier ein schickes Plakat irgendwie in der Fensterwand und ist so mitten in der Innenstadt und kannst aber nicht so viel mit Gott anfangen, dann ist es so super, dass du da bist, weil wir haben hier jetzt die Reihe mit den Gleichnissen. Und das sind immer Dinge, wo man was draus mitnehmen kann. Wir haben auch schon gelernt die letzten Male, ein Gleichnis, was in der Bibel auch aufgeschrieben ist, ist nicht unbedingt so zu deuten als Rätsel, zu dem es so die eine Lösung gibt. Und ich fand es richtig cool, so die Sachen einfach auf mich wirken zu lassen und zu beten, so okay Gott, was möchtest du mir sagen, was möchtest du irgendwie sprechen. Und es ist richtig cool, es ist voll das Privileg, sich mit einem Bibeltext auseinanderzusetzen und dann sogar Gedanken hier am Mikro teilen zu dürfen. Aber ich sag euch ganz ehrlich, ich konnte mich hier nur für den 2. August anbieten, für den Impuls. Und unser Pastor Yannick hatte vorher schon so die Themen rausgesucht. Und das Thema für den 2. August ist weltgerecht. Ich war in dem Vorbereitungsmeeting und habe mir das angeguckt, was dran ist und dann so, oh nee, das möchte ich nicht machen, bitte nicht. Ich habe da gar keine Lust drauf. Ich bin Sozialarbeiterin und so ein Thema mit, oh, die ganze Welt wird gerichtet und alles ist ja absolut, das ist nicht so was, womit ich mich ganz ehrlich so gern beschäftige. Ich bin eher so ressourcenorientiert unterwegs und wir machen hier in der Zukunft irgendwie noch was draus. Und dieses Gericht oder Richten oder Urteilen, oder wie im Sprachgebrauch für unter 34-Jährige sage ich jetzt mal judgen. Kennt ihr das? Judgen ist so ein Wort, was sich in der deutschen Sprache breit gemacht hat. Das ist irgendwie ein Phänomen, das Leuten sehr wichtig ist. Auch abgesehen von Menschen, die irgendwie was mit Gott zu tun haben. Es gibt so diesen Slogan, only God can judge me. Kennt ihr das? Nur Gott kann mich richten. Und ich bin ja in der sozialen Arbeit tätig und ich habe einige Klientinnen, die so nicht jetzt irgendwie da so spirituell unterwegs sind, aber die haben das so tätowiert und sind so, ich kann alles machen, was ich will, so only God can judge me. Das heißt, es ist auf jeden Fall ein Thema, Judgment, Gericht zu richten, zu urteilen. Es gab so, ich weiß nicht, ob ihr so auf Social Media unterwegs seid, so sind hier so TikTok-Leute oder Instagram, eher weniger, da nehme ich euch jetzt mit in die Welt. Es gab vor so einem Jahr oder sowas irgendwie so einen TikTok-Trend, wo Leute so Videos gemacht haben, wo dann so eine Gruppe da war und eine Person hat was gebeichtet und dann haben immer alle zusammen gesagt, we listen and we don't judge. Hat das jemand mitgekriegt? Kann ich mal kurz Hände sehen, damit ich so weiß, dass ihr relaten könnt. Okay, ein paar Leute haben es mitgekriegt. Also, we listen and we don't judge. Das heißt, wir hören zu, aber wir urteilen nicht. Krasses Prinzip, oder? Erstmal, wir hören zu, aber wir urteilen nicht. Und dann haben Leute sowas gesagt wie, keine Ahnung, ich kann nicht schlafen gehen, ohne dass ich nochmal alle Schuhe irgendwie sortiert hat oder ich habe aus Versehen mal eine Klobürste in die Spülmaschine mitgesteckt oder irgendwie sowas dann und alle sind dann so, wow, okay, aber we listen and we don't judge. Können wir das gerade mal zusammen sagen? We listen and we don't judge. Willkommen in der Social Media Welt. Ist schon ein bisschen hinten dran jetzt, aber ihr seid angekommen. We listen and we don't judge. Ich bin hier zum Thema Weltgericht. Ich habe keinen Rückzieher gemacht. Das heißt, wir setzen uns gleich mit diesem Gleichnis vom Weltgericht auseinander und ist cool, dass ihr da seid, weil ich habe dann so gemerkt, das, was kommt, das ist tatsächlich cool. Wir lesen Matthäus 25, Vers 31 bis 46. wer Bock hat und eine Bibel dabei hat oder irgendwie auf dem Handy da so am Start ist und sich besser konzentrieren kann, wenn er oder sie mitliest, dann könnt ihr das gerne aufschlagen. Ich lese das hier von meinem Zettel aber sonst auch ab und dann könnt ihr auch einfach sonst gemütlich zuhören. Matthäus 25, 31 bis 46. Wenn aber der Menschensohn in seiner Herrlichkeit kommt und alle Engel mit ihm, dann wird er sich auf den Thron seiner Herrlichkeit setzen. Und alle Völker werden sich vor ihm versammeln und er wird sie voneinander scheiden, wie der Hirt die Schafe von den Böcken scheidet. Und er wird die Schafe zu seiner Rechten stellen, die Böcke aber zur Linken. Dann wird der König denen zu seiner Rechten sagen, kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, empfangt als Erbe das Reich, das euch bereitet ist von Grundlegung der Welt an. Denn ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich war fremd und ihr habt mich aufgenommen. Ich war nackt und ihr habt mich bekleidet. Ich war krank und ihr habt euch meiner angenommen. Ich war im Gefängnis und ihr seid zu mir gekommen. Dann werden ihm die Gerechten antworten, Herr, wann haben wir dich denn hungrig gesehen und haben dir zu essen gegeben oder durstig und haben dir zu trinken gegeben? Wann haben wir dich denn als Fremden gesehen und haben dich aufgenommen oder nackt und haben dich bekleidet? Wann haben wir dich krank gesehen oder im Gefängnis und sind zu dir gekommen? Und der König wird ihnen Antwort geben, Amen, ich sage euch, was ihr einem dieser meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Dann wird er denen zur Linken sagen, geht weg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das bereitet ist für den Teufel und seine Engel. Denn ich war hungrig und ihr habt mir nicht zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mir nicht zu trinken gegeben. Ich war fremd und ihr habt mich nicht aufgenommen. Ich war nackt und ihr habt mich nicht bekleidet. Ich war krank und im Gefängnis und ihr habt euch meiner nicht angenommen. Dann werden auch sie antworten, Herr, wann haben wir dich hungrig oder durstig gesehen oder fremd oder nackt oder krank oder im Gefängnis und haben nicht für dich gesorgt? Dann wird er ihnen antworten, Amen, ich sage euch, was ihr einem dieser Geringsten nicht getan habt, das habt ihr mir nicht getan. Und diese werden in die ewige Strafe gehen, die Gerechten aber ins ewige Leben. Richtiger Klopper. Es geht richtig krass ans Eingemachte. Ich habe keine Theologie studiert. Ich bin nicht die Person, die schon so ultra viele Exegesen oder sowas gelesen hat oder sich hier mit der damaligen Zeit historisch ganz, ganz viel auseinandergesetzt hat. Ich kann diesen Text lesen und kann beten, Gott spricht zu mir und kann mir Gedanken darüber machen. Und die Gedanken, die wollte ich mit euch teilen. Ich lese das und in meinem Kopf wird aus Weltgericht direkt auch Gerechtigkeit. Warum? Weil es von 16 Versen in 10 Versen davon darum geht, welche Ungerechtigkeiten es hier auf dieser Welt gibt und wie wir denen irgendwie entgegentreten sollen. Und Ungerechtigkeit, da lese ich in diesem Text oder einen Zustand, der irgendwie nicht mit was Gutem übereinstimmt, lese ich in dem Text Hunger und Durst, keine Kleidung, keine Heimat, keine vertraute Umgebung, keine Basisversorgung. Stattdessen Krankheit, Freiheitsentzug. Ich habe dann gelesen, dieser Text ist tatsächlich kein richtiges so Gleichnis, das wird immer Gleichnis vom Weltgericht genannt, sondern ist eher so eine mythische Vision, so wie das so endzeitliche Gericht des Menschensohn, damit ist Jesus gemeint, über alle Völker aussehen wird. Und direkt am Anfang wird es gesagt, in Vers 32, alle Völker werden sich vor ihm versammeln. Finde ich immer gut, wenn es so Hinweise gibt, weil alle Völker heißt für mich, wir dürfen uns angesprochen fühlen. In der Bibel gibt es ja oft irgendwie Kontexte, in denen zu einer bestimmten Personengruppe gesprochen wird. Hier geht es um alle Völker. Und das ist ja schon mal was Eindeutiges. Ich fand den Text sehr bewegend, einfach weil es da so um den Kern der Dinge geht. Eigentlich ist es eine konkrete Handlungsanweisung, wie man zu den Gerechten gehört im Endeffekt. Es scheint dem Schreiber des Textes sehr wichtig zu sein, das wirklich ganz, ganz wasserdicht zu machen, weil der sagt wirklich dreimal hintereinander genau das Gleiche, bloß irgendwie aus einem anderen Blickwinkel. Also der sagt erst so hier, ich war hungrig und ihr habt mir was zu essen gegeben, so, deswegen habt ihr das mir getan. Dann kommen die anderen, dann sagen die, wann haben wir dich denn hungrig gesehen? Und er sagt, ich war hungrig und ihr habt mir nicht zu essen gegeben, deswegen, also, oder habt ihr nicht zu essen gegeben. Also es geht einfach Vers um Vers, eigentlich immer wieder um den gleichen Inhalt, bloß dann zum Beispiel mit einer Verneinung. Es scheint dem Verfasser dieses Textes also sehr, sehr wichtig zu sein, das Ganze hier wirklich idiotensicher zu machen, sodass auch wirklich so der Letzte gecheckt hat, was ist gut, helfen, was ist nicht gut, nicht helfen. Und ich habe mir die Frage gestellt, hier geht es um den Geringsten. Wer ist der Geringste? Die Bibel wurde in einer Zeit verfasst, in der es strenge Hierarchien gab und strenge Gesetze und Armut und Unterdrückung und Zugehörigkeit oder Ausgeschlossenheit von Gesellschaft ein riesiges Thema war. Deswegen macht es schon Sinn, fand ich, dass man sich bei Geringste auf so diese Personengruppe so konzentriert. Und während ich, das war sehr ironisch, ich habe gestern so diesen Input hier so vorbereitet und saß in Komame, das ist so ein Café in der Fußgängerzone in der Nähe, in der Innenstadt. Und während ich das hier so gelesen habe, so ich war durstig, er hat mir zu trinken gegeben, kam ein Mann vorbei und hat gefragt, hey, hast du ein bisschen Kleingeld? Und ich war so, niemand kann hier sitzen, diesen Text lesen und dann sagen, nee, ich habe kein Kleingeld, ich gebe dir nichts. Natürlich gibt man dann, wenn es einem nochmal so vor Augen geführt wird, was. Und ich habe an eine große Falle gedacht in dem Moment, in die wir Menschen reintappen und die der Text für mich irgendwie nochmal so aufruft. Und zwar dieser Gedanke, du musst dir meine Hilfe verdienen. Wenn du selber schuld an deiner Situation bist, dann muss ich dir vielleicht nicht so helfen. Ich muss dir nicht unbedingt anbieten, meine Hand zu reichen oder mich aufzuopfern. Hier in dem Text geht es um jemanden, der krank ist, der nackt ist, der im Gefängnis ist. Habt ihr gemerkt, dass in dem Text, also ich habe zumindest gemerkt, dass in dem Text nichts dazu steht, wie die bestimmte Person in das Szenario gekommen ist? Ob das fremd- oder eigenverschuldet war? Ist da jemand einfach zu Unrecht ins Gefängnis gesperrt worden und deswegen sagt Jesus so, da solidarisiere ich mich, da finde ich mich wieder? Oder hat er was angestellt, sodass er zu Recht verurteilt wurde? Hier ist vom König die Rede im Gleichnis. Stellt der König in dem Gleichnis sich trotzdem mit der Person auf eine Ebene? Warum ist da jemand nackt? Warum hat da eine Person kein Essen? Ist die Person einfach wirtschaftlich schlecht dran und von Beginn an so eine Art Aschenputtel, so typisch so, es gibt so die ganz reinen Guten und es gibt so die, die sind halt einfach böse und einfach super, also so, ne, ist die einfach super arm, die Person? Oder hat die ihr ganzes Geld vielleicht in der Spilo verzockt und sich dann noch geile Schuhe gekauft und hat dann jetzt halt kein Geld mehr für Essen? Muss ich dann trotzdem was geben? Würde Gott sich da immer noch auf eine Ebene stellen? Was ist mit der Person, die im Gefängnis ist und was ist, wenn die sich dir gegenüber schuldig gemacht hat? Erbarmen haben? Dann würde man potenziell seinem Feind was Gutes tun und was selber dafür opfern. Ich fand es krass, das nochmal so zu checken, weil das sind genau die Prinzipien Gottes. Nächstenliebe, nicht richten, liebt eure Feinde. Und es ist eine richtig krasse Ansage. Ich habe nochmal gedacht, ich hänge so krass an diesem Punkt, weil ich merke, trotz all der Liebe, die mir als Person immer wieder entgegengebracht wird in diesem Leben, hat mein inneres Gnadensystem genau da ein Loch. Und ich möchte uns da so dazu ermutigen und nochmal erinnern, in jedem Menschen jemanden zu sehen, den Gott liebt, mit dem Gott sich irgendwie gleichsetzt, wenn der in Not ist. Die psychotische Frau, die in der Bahnhofstraße rumschreit und dir vielleicht Angst macht, und dein Einkaufserlebnis stört, der verlotterte Typ mit dem Dreck unter den Fingernägeln, der offensichtlich krassen Suchtdruck hat und einen beim Kaffeetrinken stört, weil er nach Geld fragt. Ey, unser Auftrag ist es nicht, diese Person mit Geld geben oder nicht geben zu erziehen. Unser Auftrag ist es, diesen Menschen zu sehen und barmherzig zu sein. Derjenige, der vor unserer Grenze steht oder in ein Boot steigt in der Hoffnung auf ein besseres Leben, derjenige, der nicht fähig ist, vielleicht seinen Umzug ordentlich zu organisieren und damit anderen zur Last fällt und die Kisten nicht ordentlich gepackt hat. Diejenigen, die sich in ihrem eigenen Leben fremd fühlen, keine Heimat materiell oder auch bei anderen Menschen haben. Der König in dem Gleichnis solidarisiert sich mit dem Geringsten, mit dem Ärmsten und er setzt sich gleich. Und was ich noch so krass fand, ist, dass wie Menschen, die diesen Geringsten behandeln, das ist in dem Gleichnis der Marker, an dem der König misst, wer gerettet wird und wer nicht. Und das finde ich eine krasse Ansage so an mich auch als Christin mit einer bestimmten theologischen Vorstellung. Hier steht in diesem Gleichnis nicht mal drin, derjenige, der so an den Tod Jesu glaubt und dass er alle seine Sünden vergeben hat und ihn gerettet hat, so, der ist derjenige, der gerecht wird, wenn wir, das steht auch woanders, so, das ist schon auch woanders, aber so, wenn wir nur dieses Gleichnis sehen, dann ist hier der Marker, ob man gerecht ist oder nicht, das, wie man anderen Menschen entgegentritt und wie man Menschen in Not begegnet. Bedingungslose und vollkommene Liebe heißt im Originaltext der Bibel Agape, eine Liebe, die Gott uns entgegenbringt. Verdient? Im Gegenteil. Ich muss mir Gottes Hilfe nicht verdienen. Du musst dir Gottes Anteilnahme und seine stetige und konstante Zuwendung nicht verdienen. Ich muss mir nicht mal mit Taten verdienen, dass ich mich Gott nah fühlen darf. Manchmal denke ich das so, ich muss jetzt gerade irgendwie noch mal so ein bisschen mehr Gott in meinen Alltag integrieren, so, und dann darf ich auch so voll das Gefühl haben, so, dass er ganz nah ist. Gott ist nah. Und ich habe mir gedacht, wie sehr würde diese Welt sich verändern, wenn wir wirklich anfangen, das wahrhaftig und echt zu glauben. Wie sehr würde diese Welt sich so verändern, wenn das so die Haltung ist, die wir anderen Menschen auch entgegenbringen können. Das, was ihr dem Geringsten getan habt, das habt ihr mir getan. Und ich komme so zum Schluss und habe noch so einen letzten Gedanken, weil ich jetzt nochmal viel so um Barmherzigkeit und dieses so, wie sollen wir einander gegenübertreten und nicht unbedingt dieses erstmal judgen, sondern einfach stehen lassen. Das hört sich schon auch so ein bisschen vielleicht nach so Leistung an. Hier gibt es ganz viele Taten, die beschrieben sind, dass man gerecht ist. Und ich war auf einer Konferenz und da habe ich nochmal so einen guten Punkt gehört von einem Prediger, der gesagt hat, Liebestaten dürfen auch anstrengend sein und Liebestaten dürfen auch mal was kosten. Und ich habe gedacht, ja, das stimmt. Die besten Dinge in meinem Leben, die waren schon auch anstrengend, stellenweise. So. Meine Beziehung, meine Ehe, die ist auch, die erfordert Anstrengung. Trotzdem würde ich nicht sagen, dass es nicht eine der besten Dinge ist, die mein Leben irgendwie so hat. Und für mich bedeutet es nicht, so dieses Gleichnis anzugucken und zu denken, oh Gott, ich muss mich hier jetzt bei Sea-Watch anmelden und engagieren und jeden Tag für arme Menschen in meinem Wohnzimmer kochen und irgendwie nackte Leute suchen, denen ich was zum Anziehen geben kann oder eine Gefängnistour starten oder so, sodass ich Gottes Maßstäben genüge. Wäre geil, aber muss man nicht machen. Gott ist barmherzig und gnädig. Und genau das ist das, was so wir versuchen dürfen, glaube ich, zu lernen und wo wir uns so inspirieren lassen dürfen. Und er ist es auch mit dir. Und wir dürfen uns inspirieren lassen, Menschen in unserem Alltag und gerne auch global in diesen Menschen ein Stück Jesus zu sehen. Ich habe uns zwei Fragen mitgebracht. Wir machen das hier in der Serie und heute auch ein letztes Mal nochmal so, dass man sich selber nochmal Gedanken drüber machen kann oder auch mit den Leuten, die so um einen rumsitzen. Und ihr dürft jetzt gleich saugerne, wenn das für euch passt, so mit der Person neben euch oder zu dritt, euch einfach kurz nochmal so drüber unterhalten oder euren Eindruck teilen. Oder wenn ihr merkt, das ist jetzt eher dran, einfach auch sonst kurz füreinander beten. Das ist ganz wichtig, jeder darf das so machen, wie er oder sie sich wohlfühlt. Genau, der Yannick wird jetzt Musik anmachen. So, und dann gibt es so 5 Minuten, in denen das so gemacht werden kann oder 10 Minuten. Und ich komme dann am Ende nochmal vor. Und machen ein Abschlussgebet. Die Fragen, die ich euch gerade mitgeben möchte in die Runde sind, in welchem Bereich meines Lebens möchte ich mir Barmherzigkeit Gottes neu zusprechen? Und die zweite Frage ist, wie kann ich anderen gegenüber eine barmherzige Haltung etablieren? Also in welchem Bereich meines Lebens merke ich, wünsche ich mir, dass Barmherzigkeit Gottes einfach nochmal so neuen Raum einnimmt. Und das andere, wie kann ich ganz praktisch gegenüber anderen eine barmherzige Haltung etablieren? Have fun!